Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Alchemistin-Podcast. Ostern steht vor der Tür und ich freue mich so wahnsinnig auf den Sommer. Jetzt im Frühling. Jetzt erst erwacht in mir so diese Lust, die Pflanzen zu ziehen, das Gemüse zu ziehen. Und ich habe mir gerade eine neue Leuchte bestellt für die Anzucht. Ich habe leider noch kein Gewächshaus, aber das kommt alles. Und ja, diese Zeit, Ostern, ich liebe sie so, so sehr. Ich liebe sie noch mehr als die Weihnachtszeit. Also das Frühlingsäquinoktikum, also die Frühlingstag- und Nachtgleiche, mag ich sehr viel mehr als die Wintersonnenwende oder die Sommersonnenwende. Weil jetzt zu Ostern ist diese Aufbruchsstimmung da. Es ist so diese Widderkraft, diese Marsenergie, dieses Feurige. Alles wird wieder lebendig und erwacht zu neuem Leben. Das fing ja schon an im Jahr mit dem 2.2. mit Lichtmess. Das ist schon so die Vorhut, so die erste kleine Freude. Und Ostern, diese Neuerweckung, ich finde es einfach so zauberhaft. Und ich finde es auch von dieser Zeitqualität im Jahr. Es ist eine Auferstehung. Es ist tatsächlich eine Wiederauferstehung. Überhaupt nicht im christlichen Sinne. Ich bin keine Christin, aber im Sinne der Natur. Alles erwacht wieder. Und die Erde wird aufgebrochen, wenn du so willst. Und das erste Grün erscheint, ja, weiter südlich, wenn du irgendwo im Süden lebst. Da ist die Natur schon sehr, sehr viel weiter als in Mittelschweden, wo ich mich gerade aufhalte. Aber das erste Grün, das kommt auch schon durch. Das sind vor allen Dingen die Erdbeerblätter, die Rosengewächse, die gedeihen hier sehr gut in diesem Boden. Und ja, ich finde es so von der Energie her, es ist so ein Aufbrechen, ein Schauen nochmal, was losgelassen werden kann. Nochmal ein Zurückschauen, ein Zurückblicken, was jetzt wirklich, jetzt aber wirklich losgelassen werden kann und was sich an Neues zeigen will, was aufbrechen mag, ja, wie so aus der Eierschale, was jetzt wirklich wachsen darf, in die Welt kommen darf. Und deswegen ist es traditionell natürlich im Frühjahr um diese Zeit auch die Phytotherapieausbildung, die beginnt in dieser Zeit. Und im Herbst gibt es ja auch nochmal einen Start, das ist so nach der Jungfrauzeit. Die Jungfrauzeit von der Qualität her steht ja auch unter anderem für Gesundheit, für Medizin, für all diese Themen. Und jetzt, wie gesagt, der Frühling natürlich, die Osterzeit, das Neue, das Aufbrechen und der Aufbruch, die Widderzeit steht genauso, weil ja die Natur natürlich in den Startlöchern steht und Persephone wieder an die Oberfläche kommt und ja Hades hinter sich lässt. Ja, das mal einleiten. Darauf wollte ich heute eigentlich gar nicht hinaus in diesem Podcast, in dieser Folge, denn wir haben heute Gründonnerstag. Ich weiß natürlich nicht, wann genau du diese Folge hörst, aber donnerstags erscheint ja in der Regel der Podcast. Letzte Woche kam es einen Tag früher, das hatte was mit der Phyto-Anmeldung zu tun. Jetzt kommt der Podcast wieder am Donnerstag und er kommt jetzt am grünen Donnerstag raus. Und dann dachte ich mir, warum nicht mal etwas zu der grünen Neune erzählen, zur grünen Donnerstagssuppe oder überhaupt, was es mit dem grünen Donnerstag beziehungsweise ja eigentlich mit den Kräutern auf sich hat, was es im christlichen Sinne damit zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, kann ich dir nichts zu sagen, aber ich möchte ein bisschen was erzählen zu den Kräutern und ja, einfach zum grünen Donnerstag und dich ein bisschen dazu inspirieren. Also, wenn man mal recherchiert, findet man nichts Eindeutiges zu diesem grünen Donnerstag. Meines Erachtens ist es auch uralt. Es hat bestimmt was Vorchristliches, natürlich mit den Heilpflanzen, mit den Kräutern, auch mit diesem Erwachen und Wiedererwecken und dieser Energie zu tun. Es gibt wohl eine schriftliche, einen schriftlichen Beleg aus dem 14. Jahrhundert. Da gibt es halt im Christentum so ein paar Ausführungen, dass dieser Begriff Gründonnerstag aus dem Mittelhochdeutschen stammt, aus dem Grinnern, was so viel wie Klagen oder Büßen zu tun hat. Also wie gesagt, in dem Christlichen. Aber ich halte es mit dem Grün, mit dem Erwecken, mit der Erneuerung, mit dem Leben, was halt auch mit der Farbe Grün zu tun hat. Und natürlich hat es auf jeden Fall etwas mit der germanischen Mythologie zu tun, nämlich die neun, Odin, der Wanderer, der 9 Tage und 9 Nächte am Weltenbaum gehangen hat, also an Yggdrasil, um Weisheit zu erlangen. Ja, ich finde das immer so interessant, wie so aus diesen alten Schriften, also auch aus dem Buddhismus, ja, wie Buddha auch vor über 2500 Jahren unter dem Baum gesessen hat und seine Erleuchtung erlangt hat, wie Odin ein Auge opferte und 9 Tage, 9 Nächte umgekehrt am Weltenbaum hang oder gehangen hat, um die Weisheit für die, also den Menschen die Weisheit zu bringen. Und später im Christentum war es dann Jesus, der am Kreuze hing. Etwas dramatischer und ein bisschen anders, also dieses Leiden, ne, das finde ich auch ganz interessant. Ne? Im Christentum spielt ja Leid eine große Rolle, was ich sehr schade finde. Aber wie gesagt, ich halte mich da sehr zurück. Ja, wenn du jetzt Christin bist oder Christ, dann würdest du mir hier vielleicht was anderes erzählen. Aber dieser 9 Kräutersegen, die 9, das ist eine ganz heilige, ganz wichtige Zahl bei den Germanen. Und es sind auch die 9 Welten, ja, der Baum, die 9 Nächte, die 9 Tage, wo an dem Odin hing, die 9 Welten, also Dimensionen gibt es in der germanischen Mythologie. Goethe hat ja auch ein Gedicht zu der 9 geschrieben, das habe ich jetzt hier nicht vor mir liegen, du hast es vielleicht in der Schule gelernt, ich muss das noch in der Schule lernen, wir haben viele Gedichte in der Schule auswendig lernen dürfen, von denen habe ich bestimmt 99 vergessen. Und das ist die 9. Also es gibt auch 9 Zaubergesänge und ach, was nicht alles. Also die 9 ist eine sehr interessante Zahl im Volksglauben und vor allen Dingen auch im germanischen Volksglauben. Und es gibt ja auch noch so Ausrufe, ne, wie man sagt, ach du grüne 9. Und darauf bezieht sich vermutlich auch die Gründonnerstagssuppe, die 9 Kräuter, klassischerweise 9 Kräuter, verschiedene Kräuter beinhaltet. Es ist überhaupt nicht festgelegt, welche das sein müssen. Es sollten halt einfach verschiedene, viele verschiedene wilde Heilpflanzen sein, die in deiner Umgebung wachsen. Also bei mir ist es sehr, 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 sehr dünn. Ich müsste mal schauen. Also wie gesagt, die Erdbeerblätter, die kommen jetzt langsam raus. Meistens ist es schon so ganz zaghaft, die ersten Schafgarbenblätter. Aber viel mehr Brennnessel natürlich gibt es hier auch schon ein bisschen. Aber sehr viel mehr ist das hier nicht. Und wir haben ja auch viel Walderde. Also es ist ein bisschen sauer, so richtig gute. Jetzt musste ich den Podcast gerade pausieren, weil der Postbote kam. So ein Pech. Wo bin ich stehen geblieben? Bei den verschiedenen Heilpflanzen oder Wildkräutern, die ja in den verschiedenen Regionen wachsen. Also wenn du im Süden irgendwo lebst, Süddeutschland oder wo auch immer auf der Welt du das hörst, ich habe inzwischen auch schon Hörer oder Hörerin in Nepal. Finde ich völlig verrückt. Ja, jedenfalls sollten das 9 verschiedene sein. 9 verschiedene und so ein paar kann ich dir hier mal gerade ein bisschen erzählen, von welche unbedingt dabei sein sollten oder können. Wir gehen mal jetzt vom deutschsprachigen Raum aus. Also ich glaube, der absolute Klassiker ist die Brennnessel, Urtica dioica. Die Brennnessel, die wächst ja wirklich überall. Die wächst im Übrigen auch weltweit. Und die hat wahnsinnig viel Power. Das ist auch so eine klassische Marspflanze, schon allein aufgrund der Signatur, ne? Die wehrt sich. Und die hat, auch wenn sie frisch austreibt, teilweise so einen roten Stängel. Das ist auch eine Mars-Signatur. Und enthält natürlich Eisen. Überhaupt alle Wildkräuter enthalten so viel Mineralien, Vitamine. Und die erwecken uns natürlich zum Leben. Und das ist ja auch die Idee, die hinter dieser neuen Kräutersuppe steckt. Außerdem enthält die Brennnessel Kieselsäure, ja, Vitamine, Vitamin C vor allen Dingen und auch so ein paar Spurenelemente wie so Calcium, Kalium, Magnesium, enthalten aber alle Wildkräuter mehr oder weniger. Und die Brennnessel regt natürlich oder ist klassischerweise so ein Aquaretiker, so eine Durchspülung der Harnwege, der Niere und der Blase. Und ja, es erweckt einfach den ganzen Körper, den ganzen Organismus. Und ähnlich auch Taraxacum officinale, also der Löwenzahn. Ich liebe den Löwenzahn so sehr und du wahrscheinlich auch. Diese strahlenden, goldgelben Blüten. Ich habe letztens, glaube ich, irgendwo was zum Löwenzahn erzählt. Ich weiß nicht, entweder war es auch ein Podcast. Ich glaube, das war die Folge zu den Aquaretika und Diuretika. Und dann haben wir gerade im Medizinrat im Abendland auch was zum Löwenzahn erzählt. Das ist nämlich auch eine typische Widderpflanze, weil der Löwenzahn, ja, der durchbricht härteste Strukturen. Man findet ihn in jeder Straßen- oder Gehwegritze. Und er soll sogar in der Lage sein, auch Steine in den Nieren zu zerbrechen, also zum Auflösen zu bringen. Und Löwenzahn ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle, ein tolles Kraut, ein tolles Wildkräutlein im Frühjahr. Weil am Löwenzahn kann man wirklich alles essen, es ist alles essbar. Im Frühling solltest du allerdings nicht die Wurzeln sammeln. Die Wurzeln, so Wurzelzeit ist im Herbst. Und im Frühling, vor allen Dingen ja in diese neuen Kräuter, da gehören die Blätter vor allen Dingen rein. Und auch die Knospen, ja. Die Knospen kann man anbraten zusammen mit Zwiebel, so ganz leicht andünsten und das so extra so rüberstreuen über den Salat oder über die Suppe. Und die Blätter kann man natürlich mit in die neuen Kräutersuppe hineingeben. Und die Blätter enthalten Bitterstoffe, weil Löwenzahn eine klassische Bitterstoffpflanze ist. Das ist unter anderem das Taraxacin. Und Bitterstoffe aktivieren ja unsere Leber, unsere Galle, Bauchspeicheldrüse, den Magen, also unseren ganzen Verdauungsapparat, ja, wenn du so willst. Und auch der Löwenzahn enthält wahnsinnig viel Vitamin C, sehr viel mehr im Übrigen als herkömmliche Salat zum Beispiel. Deswegen ist es immer ratsam oder immer gut, wenn man so einen Blattsalat sich macht, ruhig ein paar Wildkräuterblätter rüber zu streuen. Ja, was haben wir noch? Giersch. Ecopodium podagraria. Der Giersch, das ist so der Endfeind in den gestriegelten und geschniegelten Gärten. Meine Mama schimpft immer über den Giersch. Das ist so schade, weil der ist so kostbar, der ist so schön und die hat eine Stelle, da wächst ganz viel Giersch und ich finde Giersch richtig lecker, wenn er so mit Sahne angemacht ist. Also Giersch ist auch so der Klassiker in der grünen Smoothie-Szene oder überhaupt so in der Rohkost-Szene. Man sollte aber ein bisschen vorsichtig sein mit allen Wildkräutern, weil auch der Giersch so ein bisschen so Säuren hat, wo man halt nicht zu viel von einnehmen sollte, also so wie auch vor allen Dingen der Sauerampfer, der enthält noch mehr Oxalsäure, der Giersch jetzt nicht so viel, aber er enthält auch ein bisschen was. Und der Giersch, der ist auch deshalb so beliebt in der Wildkräuterszene, weil er sehr viel Eiweiß enthält, die Brennnessel im Übrigen auch. und auch viele Spurenelemente hat. Also auch Kalium, Kupfer, Mangan, Eisen, also wie auch die Brennnessel. Ja, das zum Giersch. Und was auch noch sehr beliebt ist in der Wildkräuterszene, das ist die Stellaria media, die Vogelmiere. Die wächst hier auch sehr schön in Schweden. Das habe ich beobachtet. Die hangelt sich immer ganz gerne an altem Kraut entlang, was so vertrocknet ist. Und dann rankt die so lang mit ihrem Stängelchen, die Vogelmiere. Die ist auch so, so süß. Ich glaube, es ist auch so ein heimlicher Hit. Ja, wenn ich immer sage, so in der Szene, dann meine ich das, was ich mitkriege bei Instagram, wo halt was gepostet wird. Und die Vogelmiere, die ist halt, was hat die Vogelmiere? Die ist vor allen Dingen, zeichnet die sich aus wie auch das Gänseblümchen durch Saponine. Ja, die Vogelmiere und das Gänseblümchen, die beiden enthalten viel Saponine. Und Saponine sind ja Seifenstoffe. Und die Seifenstoffe oder Heilpflanzen, die Seifenstoffe enthalten, die sollten vorsichtig mit Bedacht eingenommen werden, weil die sonst zu Magenreizungen führen können. Ich überlege gerade, ich hatte dazu nämlich, wann war das? Ach, ewig her, das war noch vor meiner Busreise. Da habe ich ab und an im Frühsommer in Berlin bei den grünen Smoothies im Garten, die haben wunderschönen großen Garten, so Wildkräuterführungen gemacht. Und da waren alle immer erstaunt, wenn ich gesagt habe, ja, aber nicht zu viel von den Wildkräutern. Immer erst so ein bisschen und sich rantasten. Und vor allen Dingen auch Vorsicht mit der Vogelmiere bzw. mit dem Gänseblümchen. Aber die Vogelmiere, die enthält auch Zink. Und das ist ganz interessant, weil Zink brauchen wir ja für unser Immunsystem. Und in der Volksheilkunde gilt sie als lymphreinigend, ja, die Lymphe reinigend. Und das ist doch schon mal cool. Stell mal vor, wir haben Brennnessel, Löwenzahn, Giersch, lassen wir jetzt mal außen vor, als allgemein wertvoll und kostbar, auch wegen des Eiweißes. Und dann die Vogelmiere mit den Saponinen, also die Brennnessel, viel Eisen, Flavonoide, Löwenzahn, Bitterstoffe und die Vogelmiere lymphreinigend, was wir hier schon für unseren Körper tun können, wie wir schon unseren Körper wachrütteln können. Es gibt aber noch so wahnsinnig viel mehr Wildkräuter, allen voran der sehr beliebte Bärlauch, Allium Ursinum Urs, ja, der Bär. Und es gibt ja in Berlin diesen Berliner Bärlauch und ich war mal in Schweden, irgendwo in Südschweden, standen wir mit dem Bus und sind eine Runde spazieren gegangen und sind durch einen Wald gekommen. Das war der Zauberbärlauchwald schlechthin. Ich habe noch nie so viel Fläche gesehen, die komplett bedeckt war mit Bärlauch. Und ich, dumme Nudel, habe mir diesen Ort nicht gemerkt. Ja, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich habe es mir nicht gemerkt, ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendwo in Südschweden. Und ich liebe Bärlauch. Ich glaube, wenn du das hier hörst, den Podcast, und eine Heilpflanzenfrau bist, dann liebst du den Bärlauch ganz sicher genauso. Er schmeckt einfach so fein und er enthält so kostbare Inhaltsstoffe, also pflanzliche. Ein pflanzliches Antibiotikum, wenn du so möchtest, so Allicin, Allein, also was ja mehr oder weniger alle Kreuzblütler und Zwiebelgewächse in sich tragen. Man spricht immer von der Verwechslungsgefahr mit Maiglöckchen, aber ganz ehrlich, wenn du dir mal richtig wirklich einmal Maiglöckchenblätter anschaust und dann daneben Bärlauchblätter, dann wirst du das niemals mehr verwechseln. Und es gibt ein ganz elementares Merkmal. Das hat nichts mit dem Geruch zu tun. Also erstmal wachsen Maiglöckchen schon später. Die kommen sehr viel später aus der Erde als Bärlauch. Das heißt, wenn der Bärlauch wächst, dann hat man in der Regel gar keine Maiglöckchenblätter mehr. Ich spreche von in der Regel. Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Und ein großer Unterschied, was du dir wirklich merken kannst. Bärlauchblätter haben auf der Rückseite an der Mitte des Blattstiels oder da, wo der Blattstiel dann sich verlängert, hat er so eine Kante wie von einem gefalteten Blatt. Wenn du ein Blatt hast und es in der Mitte faltest, richtig scharf faltest und das Blatt wieder auseinander nimmst, dann wird diese Falte auf der Rückseite niemals wieder rausgehen. Und so eine Kante, so eine Falte haben die Bärlauchblätter auf der Rückseite auch. Und das Maiglöckchen hat diese Falte nicht. Das spürt man richtig, wenn man mit dem Daumen rüber geht. Für mich ist das ein super gutes Erkennungsmerkmal. Ja, so mit Geruch finde ich immer schwierig, weil es gibt, also der Geruch ist ja individuell, jeder Mensch riecht anders. Und irgendwann riechst du auch nicht mehr das Scharfe, also diesen Bärlauchgeruch, diesen Knoblauchgeruch, wenn man sich die ganze Zeit da aufhält. Deshalb finde ich das mit dieser Falte eigentlich ganz hilfreich. Dann habe ich schon Gänseblümchen angesprochen. Die Gänseblümchen, das sind ganz coole Wildkräuter, weil die haben ganz, ganz viele verschiedene Inhaltsstoffe. Die haben ein paar Bitterstoffe, die haben Flavonoide, die haben Gerbstoffe, die haben Saponine, die haben Schleime. Also das Gänseblümchen ist eigentlich auch eine richtig, richtig, richtig coole Heilpflanze. In der Volksheilkunde wurde das Gänseblümchen auch eingesetzt bei Husten der Kinder. Die Kinder husten hatten, ne, aufgrund der Saponine, weil die Saponine auch schleimlösend sind und die Saponine wirken auch hautregulierend, stoffwechselanregend. Also sind sehr interessante Eigenschaften, die die Saponine haben. Also gehört ja zu den Wirkstoffklassen. Und ja, auch, dass sie Gerbstoffe hat, ist halt auch schön gut für die Haut. Ja, das wirkt hautheilend, hautwundheilungsfördernd, spricht man davon. Und das Gänseblümchen hat tatsächlich auch ein paar Bitterstoffe. Man mag es nicht glauben. Und wie alle Wildkräuter eben auch Spurenelemente und auch Vitamin C. Dann wächst noch, ja, was wächst noch? Spitzwegerich, genau, Plantago lanceolata. Der Spitzwegerich ist auch eine ganz, ganz tolle Heilpflanze. Du kannst dir im Frühling aus den frischen Spitzwegerichblättern so einen Hustensirup herstellen. Da kannst du die frischen Blätter nehmen und die in Zucker oder mit Zucker abwechselnd schichten. Durch die Feuchtigkeit der Blätter wird dann der Zucker flüssig. Und dann hat man nach einer Weile, wenn man es stehen lässt und ziehen lässt, einen wunderbaren Sirup. Gibt es 10.000 Millionen Anleitungen im Internet dazu. Da kannst du mal schauen. Und der Spitzwegerich, der hat auch coole Eigenschaften im frischen Zustand. Der hat natürlich Schleime, also was heißt natürlich? Also was ich natürlich meine, dass die Schleimstoffe bleiben natürlich erhalten, egal ob im frischen Zustand oder im getrockneten Zustand. Das heißt, es ist auch eine kostbare Heilpflanze bei Husten. Aber die frische Pflanze enthält wie andere frische Heilpflanzen, so wie zum Beispiel auch der Augentrost, Aukubin. Es gibt viele, viele verschiedene Aukubin-Zusammensetzungen. Was allen gleich ist, ist die antibiotische Eigenschaft. Also der Spitzwegerich hat auch eine antibiotische Eigenschaft wie der Bärlauch. Deswegen sollte auch Bärlauch und auch Spitzwegerich frisch haltbar gemacht werden. Also zum Beispiel kleingeschnibbelt und eingefroren. Kannst du mit dem Spitzwegerich auch machen. Aber beim Spitzwegerich ist eben dieser Sirup klassischerweise hilfreich als frisches Heilpflänzchen, wenn du so möchtest. Und ja, Schafgarbe habe ich gerade angesprochen, dass die hier in Schweden so gerade so in der Wiese so die ersten Blättchen heraussprießen aus der Erde. Achillea millefolium, ich mag sie sehr. Also die Pflanzen, die wachsen ja in großen Mengen auch dort, wo die Menschen sie brauchen. Also hier bei mir wächst viel Schafgarbe, ja. Und die nutze ich im Sommer auch sehr. Also den ganzen Sommer, wenn sie anfängt zu sprießen, nutze ich die Blätter im Salat oder im Smoothie. Und du kannst die jungen Blätter auch für die grüne Donnerstagssuppe verwenden. Die Schafgarbe enthält milde Bitterstoffe, viele Flavonoide und ein bisschen ätherisches Öl. Das ätherische Öl eher in den Blüten. Aber für unsere neuen Kräutersuppe oder Salat nehmen wir die Blätter. Und ja, auch wie der Löwenzahn regt die Schafgarbe die Leber an, die Galle. Und gerade auch die Leber ist ja für Frauen sehr, sehr wichtig, ein wichtiges Organ, weil die Leber die Hormone abbaut, recycelt und auch wieder zur Verfügung stellt, die Bausteine, um neue Hormone zu bilden. Und Frauen sind ja ein reiner Hormoncocktail. Und ja, alles, was recycelt wird, abgebaut wird, passiert die Leber. Deshalb leiden auch prozentual häufiger Frauen unter Gallenstein als Männer, weil die Galle ein Abbauprodukt der Leber ist, ne, Stoffwechsel. Und wenn hier nicht auf eine gute Ernährung geachtet wird und eine gute Psyche, einer starken Resilienz, einem Ausgleich, dann kann es schon mal eher zu Gallensteinen kommen. Es gibt aber Frauen, die alles tun, sich gesund ernähren und trotzdem Gallensteine entstehen können. Also das ist halt dann so. Also Schafgarbe, Bitterstoffe, denke überhaupt grundsätzlich an die Bitterstoffe. Dann tust du deiner Leber und deiner Galle und deinem Körper was Gutes. Ja, Sauerampfer wächst zum Teil auch noch. Sauerampfer hat viel Vitamin C. Wie ich vorhin schon sagte, nicht zu viel wegen der Oxalsäure. Da kann es zu Nierenproblemen kommen. Aber ich habe dir jetzt ganz, ganz viele Vorschläge gemacht zu Wildkräutern. Es wachsen natürlich noch sehr viel mehr Wildkräuter, wie zum Beispiel die Knoblauchsrauge oder das Schaboxkraut. Schaboxkraut am besten sammeln vor der Blüte, die frischen grünen Blätter vor der Blüte. Danach, nach der Blüte, enthalten sie auch zu viel, ich komme jetzt nicht auf den Inhaltsstoff, Anemonin, irgendwie so in diese Richtung. Das schmeckt dann ganz, ganz scharf und ist dann auch nicht mehr bekömmlich. Also diese Wildkräuter gibt es natürlich auch. Was hier auch in Schweden wächst im Frühjahr, sind die Huflattichblüten. Die Blätter kommen ja später. Ja gut, die Blüten kann man dann auch zur Deko nehmen. Aber ich denke, ich habe dir jetzt eine große Inspiration gegeben. Vielleicht machst du dir einen Salat. Das heißt, du kannst so einen ganz normalen Blattsalat als Grundlage nehmen und gibst so eine Handvoll, zwei Handvoll für vier Personen, eine Handvoll für so zwei Personen von den Wildkräutern dazu und machst dir einen wunderschönen Salat oder du machst dir tatsächlich eine Suppe. Ja, da würde ich so als Grundlage die Brennnessel nehmen, würde ich mehr Brennnesselblätter nehmen und dann von allen anderen Wildkräutern, die du so findest, auch Giersch eignet sich sehr gut, dass du dir eine Suppe daraus machst. Dafür kannst du zum Beispiel zu Beginn anbraten, Knoblauch und Zwiebeln anbraten und dann die Kräuter hinzugeben, kurz aufkochen, also mit einer Brühe zum Beispiel kurz köcheln lassen. Das braucht wirklich nicht lange. Und dann kannst du das Ganze so ein bisschen, ja, dem so eine Cremigkeit geben mit Sahne oder auch alternativ vegane Sahne. Ja, da gibt es ja auch unendlich viel. Und das Ganze dann pürieren und natürlich nochmal abschmecken mit, ja, Salz, mit Pfeffer, was du magst, was auch sehr schön ist. So ein Hauch Muskatnuss. Oder du lässt das ganz neutral mit ein bisschen Salz, mit ein bisschen Pfeffer. Und ja, genieß dann dieses frische erste Grün. Was man auch machen kann, ist natürlich ein Pesto. Du kannst die sammeln, kleinschnibbeln und einfrieren. Also das Pesto zubereiten, je nachdem. Du kannst es in den Kühlschrank lagern, wenn du ganz viel hast, kannst du es auch einfrieren. Wenn du das richtig schön mit Öl bedeckst, dann ist es eigentlich auch recht lange haltbar. Das ist auch eine schöne Möglichkeit. Ja, oder dir eben Smoothie machen. Du kannst natürlich die wilden Kräuter auch, wenn du sie nicht schnibbeln möchtest. Also für die Suppe brauchst du sie eigentlich nicht schnibbeln. Du kannst sie auch in den Smoothie geben, wenn du einen hast. Und da gleich mit Wasser anmischen und dann es in die Suppe geben, kurz erwärmen und ein bisschen anreichern mit Sahne, Butter, vegan, was du auch immer möchtest. Und experimentieren, sei einfach frei in deiner Experimentierfreude. Das sage ich meinen Phyto-Schülis ja auch immer, dass sie experimentieren dürfen und sollen. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich befinde mich jetzt ja auch in den Osterferien. Meine Phyto-Schülis befinden sich auch in den Osterferien. Danach geht es mit den neuen Schülis weiter. Ich freue mich sehr über alle neuen Phyto-Schülis. Und wenn du ganz frisch diese Podcast-Folge hörst, frisch meine ich jetzt am grünen Donnerstag, und du sagst, boah, ich möchte jetzt doch die Phyto-Ausbildung machen, dann hast du jetzt diese Woche noch die Möglichkeit, ein Infogespräch zu führen und dann mit einzusteigen. Wir starten dann am 16., am Donnerstag mit dem ersten Live, mit dem Zoom-Live. Und letzte Anmeldungsmöglichkeit ist dann wirklich der 13. bzw. der 14. April. Danach ist die Anmeldung geschlossen, also der Kurs. Und dann gibt es den nächsten Einstieg für die Phyto-Ausbildung wieder nach der Jungfrauzeit, also im September. Vielleicht sehen wir uns ja dann da. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir eine ganz, ganz zauberhafte Osterzeit. Und eine schöne Zeit in der Natur beim Sammeln der Wildkräuter. Und ja, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, salve deine Natascha.